DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Gerichtsurteil, warum auf Bayer und BASF in den USA Strafzahlungen zukommen. Fachkräftemangel, wie sich eine neue Behörde um Berufsabschlüsse aus dem Ausland kümmern soll. Und hohe Zinsen, hohes Risiko, warum Mittelstandsanleihen nicht ungefährlich sind. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Die Übernahme von Monsanto könnte für Bayer jetzt noch teurer werden, denn der Konzern muss nicht nur wegen des Monsanto-Pflanzenschutzmittels Glyphosat hohe Schadensersatzzahlungen in den USA schultern, jetzt kommen auch noch Millionenstrafen wegen des Monsanto-Herbizids Dicamba auf den Konzern zu. Warum diesmal nicht nur Bayer betroffen ist und was Dicamba von Glyphosat unterscheidet, Volker Hirt berichtet.
Bisher ging es um das Pestizid Glyphosat, das im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Dieses Mittel wird von der Bayer-Tochter Monsanto in den USA hergestellt. Jetzt geht es um Dicamba, auch ein Unkrautvernichtungsmittel, ebenfalls von Monsanto hergestellt. Bei diesem Mittel haben Bayer und BASF gemeinsame Sache gemacht. Bayer lässt es produzieren, BASF nutzt als Kunde die Basis des Mittels, um ein eigenes Produkt zu vertreiben. Gegen den Einsatz von Dicamba geklagt hat jetzt ein amerikanischer Farmer, dessen Pfirsichplantagen durch das Mittel vernichtet worden seien. Es geht bei der Klage um ein Volumen von 265 Millionen Dollar. Hat dieser Fall die Dimension der Klagewelle rund um Glyphosat? Thomas Schießle ist Chef von Equites, ein Unternehmen, das Aktienanalysen erstellt. Er sagt nein.
Denn zum einen ist die wirtschaftliche Bedeutung von Dicamba deutlich geringer als Glyphosat. Und zum anderen geht es in diesem Fall bei Dicamba nicht um vermeintliche Todesfälle oder Todesfolgen bei Einsatz des Mittels.
Auch wenn das Ausmaß der Strafen deutlich niedriger ausfallen wird, der Markt reagiert bei den Stichworten Bayer und Monsanto empfindlich. Der Kurs der Bayer-Aktie fiel um gut 2%. Die in Sippenhaft genommene BASF büßte gut 1% des Aktienwertes ein. Beide Unternehmen gehören im DAX zu den Top-Tagesverlierern in einem insgesamt eher freundlichen Umfeld. Thomas Schießle kann die Reaktion des Marktes nachvollziehen, glaubt aber auch, dass die im Raum stehende Strafsumme in dieser Höhe keinen Bestand haben wird.
Vor Gericht ist man typischerweise alleine, wie auf hoher See. Das gilt wohl auch in Amerika. Was allerdings statistisch zu sehen ist, ist, dass oftmals diese erstinstanzlichen Sprüche relativiert werden. Kurzum, die Schadenssumme wird reduziert über die Instanzen hinweg.
Die Übernahme von Monsanto durch Bayer wurde stets sehr kritisch gesehen. Mit Beginn der Übernahme ging ein dramatischer Kursverlust von Bayer einher. Thomas Schießle sagt, ja, die Übernahme hat sich im Nachhinein als falsch herausgestellt, aber es gäbe auch Chancen.
Die Chancen sind definitiv die Zukunft einer ertragreicheren und weniger belastenden Agrarwirtschaft, die wir vor dem Hintergrund wachsender Bevölkerung auf der Welt sicherlich auch brauchen werden.
Vorstandschef Werner Baumann wurde bei der letzten Hauptversammlung als erstem Chef eines DAX-Unternehmens die Entlastung verwehrt. Mit großer Spannung wird die nächste Hauptversammlung von Bayer im April erwartet.
Volker Hirt berichtete. Heute wurde in Bonn die neue zentrale Servicestelle Berufsanerkennung eröffnet. Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich ein neuer Anlauf, Fachkräften aus dem Ausland den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die neue Behörde soll künftig die erste Anlaufstelle sein für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in Deutschland. Jörg Sauerwein war für uns bei der Eröffnung dabei.
Wenn Wachstum und Wohlstand in Deutschland nicht sinken sollen, dann führt an Fachkräften aus dem Ausland kein Weg vorbei. Davon ist Bundesbildungsministerin Anja Karliczek überzeugt. Denn selbst bei bestmöglicher Bildung und Weiterbildung sei der Fachkräftemangel nur mit Menschen, die hier leben, nicht in den Griff zu bekommen, sagte Karliczek bei der offiziellen Eröffnung der zentralen Servicestelle Berufsanerkennung in Bonn.
Unsere Arbeitslosigkeit ist momentan so gering wie nie. Und zwar so, dass wir dauernd über Fachkräftemangel reden und dass wir mittlerweile so weit sind, dass Fachkräftemangel in einigen Bereichen wirklich zur Wachstumsbremse für einige Branchen wird.
Wenn Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern sich allerdings bisher über einen möglichen Arbeitsplatz in Deutschland erkundigen wollten, hatten sie es mit einem regelrechten Dschungel zu tun, wenn es um die Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikationen ging. 16 Bundesländer mit jeweils unterschiedlichen Regelungen und jeweils zahlreichen Anlaufpunkten.
Mit der zentralen Servicestelle für berufliche Anerkennung wird es auf jeden Fall schon mal einfacher, wenn man aus dem Ausland nach Deutschland kommen möchte, eine Stelle zu finden, an der ich erstmal klären kann, wie wird meine Qualifikation anerkannt in Deutschland. Und dann kriege ich ganz große Unterstützung, um eben in der Vielfalt der Länder dann eben die Orientierung zu finden.
Die neue Behörde will ein Lotse für die Fachkräfte aus dem Ausland sein. Angesiedelt ist sie unter dem Dach der Bundesagentur für Arbeit. Schon seit Anfang Februar laufen die ersten Beratungsgespräche in einer Art Testphase. Mehr Anrufe, E-Mails und Chatberatungen dürfte es ab März geben, wenn das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft tritt. Daniel Terzenbach vom Vorstand der Bundesagentur für Arbeit.
Damit ist die Servicestelle ein aktiver Beitrag eines Paradigmenwechsels in Deutschland. Nämlich ein Wechsel hin zu einem Bekenntnis, ja, wir, die Bundesrepublik Deutschland, wollen ein Fachkräfteeinwanderungsland sein. Und wir wollen darum werben und aktiv attraktiv sein.
Der Streit, ob Deutschland ein Einwanderungsland sei, habe die Politik viele Jahre lang davon abgehalten, das Richtige zu tun, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Bonn. Die neue Servicestelle sei ein wichtiger Baustein, um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu einem Erfolg zu machen.
Deutschland braucht ergänzend zur Fachkräftesicherung im Inland qualifizierte Zuwanderung. Wir spüren das jetzt schon, wer in Berlin gerade versucht, einen Handwerker zu bekommen, weiß, wovon ich rede. Wir spüren das im Bereich auch der sozialen Berufe. Also das ist notwendig, aber dafür müssen wir jetzt in die Hufe kommen.
Bisher gäbe es für Fachkräfte aus dem Ausland drei Dinge, die sie davon abhielten, nach Deutschland zu kommen, scherzte Heil. Erstens das eher mäßige Wetter, zweitens die schwere Sprache und drittens sehr komplizierte Verfahren. Und letztere könne man am ehesten ändern. Bisher sei der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte viel zu schwierig, auch wegen der besonderen Qualifikationen hierzulande.
Wir haben ja ein einmalig gutes duales Ausbildungssystem in der beruflichen Bildung. Es wird weltweit geschätzt, aber leider nicht weltweit kopiert. Sodass die Frage, was ist vergleichbare Qualifikation, eine ganz, ganz wichtige Frage ist, weil wir qualifizierte Zuwanderung haben wollen.
Heil warnte allerdings auch vor zu großen Erwartungen, gerade in den ersten Monaten. Deutschland konkurriere mit vielen anderen Ländern. Die Fachkräfte werden uns nicht die Bude einrennen, sagte Heil.
Aus Bonn war das Jörg Sauerwein. Alle 7 Jahre wieder, da geht in Brüssel das große Feilschen los. Dann pokern nämlich die Mitgliedsländer der EU darüber, wer wie viel in den EU-Haushalt einzahlt und wer wie viel zurückbekommt. Am Ende muss jedes Mal ein Kompromiss gefunden werden, und zwar einstimmig. Und durch den Brexit ist das Feilschen nicht gerade einfacher geworden. Aus Brüssel Holger Roman.
Zur Debatte steht der mehrjährige Finanzrahmen, abgekürzt MFR, eine Art Superhaushaltsplan, der die langfristigen Prioritäten definiert und Obergrenzen für die Ausgaben in einzelnen Politikbereichen festlegt. Wie hoch das Budget ausfällt und wie das Geld verteilt wird, entscheidet auf Jahre hinaus über den Kurs und die Handlungsfähigkeit der EU. Schulden machen darf die Union qua Vertrag nicht und über eigene Einnahmen jenseits der nationalen Beiträge verfügt sie kaum. Ein kräftezehrendes Pokerspiel, begleitet von einigem Theaterdonner, ist die große Schlacht um die EU-Finanzen eigentlich jedes Mal. Diesmal jedoch gestalten sich die Verhandlungen besonders schwierig. Der Austritt des zweitstärksten Nettozahlers Großbritannien reißt ein beachtliches Loch in die Gemeinschaftskasse. Auf 60 bis 75 Milliarden Euro über 7 Jahre schätzen Experten die Brexit-Lücke, die gefüllt werden muss. Zugleich will man mehr Mittel für neue Aufgaben bereitstellen, Klimaschutz etwa, Digitalisierung oder die Sicherung der Außengrenzen. Weil sich beides nach Ansicht der Kommission mit Sparen und Umschichten allein nicht realisieren lässt, empfiehlt Ratspräsident Michel, das 7-Jahres-Budget moderat zu erhöhen und bei den traditionell größten Posten Landwirtschaft und regionale Förderung etwas zu kürzen. Als Zielmarke nennt der Belgier in seinem gerade vorgelegten Kompromissvorschlag 1,074% der EU-Wirtschaftsleistung, in absoluten Zahlen rund 1.090.000.000 Euro, ca. 155 Milliarden Euro pro Jahr. Das wäre etwas mehr als bisher, aber deutlich weniger als zum Beispiel das EU-Parlament fordert. Würde aber auch bedeuten, dass Nettozahler wie Deutschland, das mit den Niederlanden und Österreich zum sogenannten Club der 5 Sparsamen zählt, einige Milliarden mehr pro Jahr berappen müssten und Nettoempfänger wie Polen, Rumänien oder Ungarn weniger herausbekämen. Die Chancen, dass sich die Staats- und Regierungschefs schon diese Woche auf ihrem Sondergipfel handelseinig werden, sind nach Einschätzung von Brüsseler Diplomaten überschaubar. Zum einen ist das bis jetzt in Runde 1 noch nie geglückt, zum anderen stößt Michels Entwurf, Ergebnis zahlreicher Einzelgespräche, von vielen Seiten auf Kritik. Aus Berlin ist zu hören, der Etat sei nicht modern genug und belaste die Bundesrepublik über Gebühr. Hinzu kommt, dass die Fronten im Rat seit Monaten verhärtet sind und sich niemand aus der Deckung wagt. Sich bewegen, sprich Zugeständnisse machen, müssen am Ende aber alle.
Holger Roman war das aus Brüssel. Schillernde Namen werben um das Geld der Sparer, der Naschkatzenkonzern Katjes, der Fußballclub HSV oder der Magenbitterfabrikant Underberg. Sie alle versprechen Anlegern in Zeiten von Nullzinsen hohe Renditen mit sogenannten Mittelstandsanleihen. Das klingt solide, doch viele dieser Unternehmen stehen wirtschaftlich auf äußerst tönernen Füßen. Aus Frankfurt, Viktor Goldka.
Braungelbe Nuggets aus Sojaprotein, vegane Wurst aus Erbsenmasse und eine Art Fischstäbchen auf Weizenbasis. Das gibt's beim veganen Lebensmittelunternehmen Veganz, so wirbt Chef Jan Bredak.
Wir bieten von Frühstück, Mittag, Abendbrot quasi die gesamte Bandbreite und bieten unseren Kunden damit vegan, die ganze Welt veganer Lebensmittel.
Neben klassischen Lebensmitteln hat Veganz jetzt auch noch Hochprozentiges im Angebot, zumindest im übertragenen Sinne. 7,5%. So viel Zins verspricht das Unternehmen Anlegern, wenn sie ihm für ein paar Jahre zum Beispiel 1.000 Euro leihen. Mit einer Mittelstandsanleihe. Was kaum einer weiß, viele Unternehmen, die solche Anleihen vermarkten, kriegen auf der Bank längst keinen Kredit mehr, sagt Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale NRW.
Fakt ist einfach, die brauchen Geld. Und bei Mittelstandsanleihen würde ich eher sagen, das ist eine spekulative Anlage und das ist für Privatanleger nicht geeignet.
Auch der vegane Lebensmittelhändler Veganz steht alles andere als gut da. Das Unternehmen überschuldet, die Finanzsituation angespannt. Das steht zwar im Kleingedruckten, aber Anleger lassen sich viel zu oft vom Etikett Mittelstand blenden, sagt Verbraucherschützer Schärfling.
Das klingt erstmal gut, das klingt seriös. Der Mittelstand, der deutsche Mittelstand, dem kann man doch sein Geld anvertrauen. Aber hier an der Stelle muss man einfach wissen, im Zweifel hat man noch ein höheres Risiko, wenn man einem Mittelständler sein Geld leiht, als wenn es halt ein großes Unternehmen ist. Denn es hilft ja nichts, wenn man mit gutem Gewissen etwas kauft, was unpassend ist und dann ist nach einer gewissen Zeit mein Geld verloren. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Ganz normale Privatanleger anpumpen, das versuchen Unternehmen in Zeiten von Nullzinsen gerade immer wieder. Auch bekannte Marken sind dabei, zum Beispiel eine Naschfirma, die viele aus der Werbung kennen.
Katjes, yes, yes, yes.
Doch auch hier gab es für Anleger einen sauren Drops. Denn auch wenn Katjes draufstand, an den Mann gebracht hat die Anleihe jemand anderes, sagt Finanzexperte Hans-Werner Grunow von der Beratungsgesellschaft Capmacon.
Es war halt nicht die Katjes in Deutschland, deren Katzen wir essen und anderen Süßigkeiten, sondern deren ausländische Beteiligung überwiegend in den Benelux-Ländern und Frankreich.
Waffeln, Bonbons und saure Gummis, zum Beispiel aus Frankreich oder Italien. Nicht für jeden zu durchschauen. Genauso wie die verworrene Finanzlage bei den Fußballern vom HSV. Auch sie haben sich vor kurzem über eine Anleihe knapp 18 Millionen Euro von den Fans geborgt. Doch das Risiko ist erheblich, sagt Anleihehändlerin Bianca Becker der Börse Stuttgart.
Im Geschäftsjahr 17/18 hatte der HSV eine Verschuldung in Höhe von über 85 Millionen Euro. Also wären eigentlich ein paar mehr Gelder natürlich sehr praktisch.
Nur wenige Monate nach der Finanzspritze der Fans aber hofft HSV-Großgeldgeber Klaus-Michael Kühne im NDR schon wieder auf neues Geld.
Ich würde mich freuen, wenn Mitglieder des HSV, Fans und so weiter sich in größeren oder kleineren Umfang engagieren würden.
Finanzexperten aber sind sich einig. Ob Anleger mit den HSV-Papieren am Ende gewinnen werden, ist derzeit völlig offen. Der HSV aber gewinnt auf jeden Fall, zumindest finanziell.
Viktor Goldgar war das aus Frankfurt über Hochrisikoanleihen aus dem Mittelstand. Und damit geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.